Ganz herzlichen Dank. Zuerst ist es gerade ein bisschen schwierig, gell, wenn man so in einen Gottesdienst kommt. Eigentlich gewöhnt ist, zuerst kommt ein bisschen eine Anbetungszeit und dann kommt man so rein. Und dann kommt die erste Predigt. Aber weil wir heute Abendmahl haben, werden wir nachher mit dem Daniel während dem Abendmahl in eine Anbetungszeit hineingehen. Und ich hoffe, ihr seid jetzt so rein kopfmässig hier. Also verstandmässig. Könnt ihr schon denken? In ganzen Sätzen, ist das möglich? Hä? Gibt es keinen Test dazu, aber ich weiss, es ist einmal so für mich auch in den Gottesdienst gekommen und dann kommt gerade Wort oder kommen mit gerade Gedanken und so überfordert dann einem vielleicht gerade ein bisschen mitzukommen. Ich möchte lieber so mit meinem Herz jetzt gerade zu Jesus kommen. Aber das Thema, das wir haben, hat es einfach dazu gepasst, dass wir da jetzt zuerst predigt haben und nachher das Abendmahl mit Anbetung. Ich bin ja schriftstellerisch unterwegs, schreibe Berichte, Lebensberichte und habe gerade vorgestern ein Interview gehabt mit einem Mann, der der Leiter vom Kinderspital in St. Gallen ist, verheiratet, zwei Kinder und hat dann einen Hirntumor bekommen. Und das war ein schwerer Einschnitt in sein Leben. Mit einer grossen Operation. Hat einen abgekapselten Tumor gehabt, man konnte operieren. Hat er erzählt, was da abgegangen ist in seinem Leben. Wie sie alles darunter geschrissen hat und ihn bewegt hat. Mit Gott hat er nicht gross etwas im Hut gehabt. Er war nicht Gegner gewesen, aber auch nicht suchend in dem Sinn direkt. Dann ist das eine Weile gut gegangen, dann ist eine zweite Phase von diesem Tumor, wieder einen Eingriff müssen machen. Hat er nicht wollen machen, hat dann von einem Heiler gehört in Brasilien, der eben heilen würde. Und ist nachher mit seiner Frau relativ spontan auf Brasilien geflogen zu diesem Heiler. Das ist jetzt dann nicht gerade die Geschichte, die gut war. Aber er ist dann in eine katholische Kirche reingekackelt irgendwann und hat in dieser Kirche eine Begegnung mit Gott gehabt. Und sie sind nachher wieder in die Schweiz geflogen und im Flieger hat er gesagt, hat er gewusst, jetzt fährt irgendetwas Neues an. Irgendetwas fährt jetzt an. Er hat gar noch nicht gewusst, was. Jetzt muss man wissen, das Kinderspital St. Gallen liegt genau unmittelbar eigentlich gegenüber der FEG St. Gallen. Das ist ein grosser Neubau, heisst Stami St. Gallen. Und er hat jemanden gerade angestellt als Direktor im technischen Bereich, der ihm gesagt hat, er sei ein Teil der FEG St. Gallen. Und als er zurückgekommen ist, er hat eben die FEG immer gesehen, wenn er hergefahren ist zum Arbeiten. Und dann, als er von Brasilien zurückgekommen ist, nach dieser Gottesbegegnung, ist er gerade sofort in Gottesdienst. Und er hat gesagt, ich weiß nicht mal, wann es das war, aber er hat gesagt, seitdem sage ich jeden Sonntag dort in Gottesdienst. Und nach drei Mal, wo er dort in dieser Gruppe dabei war und eben Predigten gelesen hat und Anbetung und alles Mögliche, nach drei Mal ist er zu dem Pastor, der ist jetzt pensioniert, der Gust Ledergerber, und hat ihm gesagt, du, lass mal, ich habe eine Frage. Wieso redet ihr eigentlich immer von Jesus? Wieso redet ihr einfach immer von Jesus und was soll das? Und das ist die schönste Frage, die du als Pastor kannst oder als Christ kannst, wenn einer dir die Frage hat, wieso redest du immer von Jesus? Dann kannst du das erklären und dann hat der Gust ihm das erklärt. Und der Mann hat sich dann mit seiner ganzen Vorgeschichte, die er hat, gerade bekehrt. Oder hat gerade gesagt, ich gebe mein Leben Jesus. Er hat gesagt, ich bin gerade sofort ein Teil von der FEG St. Gallen geworden und ich habe mich taufen lassen. Dann musste ich schmunzeln, als er gesagt hat, er verstehe nicht, warum das nicht alle machen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt typisch einer, der ganz frisch zum Glauben kommt. Er versteht das nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe das auch nicht, oder? Aber es ist einfach so. Aber die Frage, die er gestellt hat, ja, warum redet Christen eigentlich von Jesus? Ja? Ich meine, heute sind wir vielleicht in der Gefahr, dass wir auch mehr als Christen Jesus nicht mehr so gerne ins Maul nehmen. Ja? Weil wenn wir schon Gott sagen zu irgendjemandem in dieser säkularen Welt, kommen wir vielleicht schon Widerstand über mit Gott, oder reden wir dann lieber von einer höheren Macht, und wir glauben ja alle, dass es etwas Größeres in unserem Leben gibt. Aber dem ist aufgefallen, dass Christen wie wir so sind, vielleicht fällt uns das ja gar nicht so auf, Jesus einfach immer ins Maul nehmen, immer Jesus. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, wo wir schon am Mittwoch jetzt mal durchgecatcht haben. Ich glaube, fast alle da von denen. Und mit euch den Text teilen, warum wir Christen so von Jesus reden. Das ist Kolosser 1, 13 bis 20. Genau. Da heißt es, er, das ist Jesus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und wenn du die Bibel da hast oder auf dem Handy oder später das nochmal durchcatchen, der Text ist wirklich ein Wahnsinns-Hammertext und begründet hier, warum für uns Jesus dermaßen wichtig ist. Was für uns bekannt ist, vielleicht nochmal die ersten Verse, Sarah, 13. Vers, was für uns vielleicht, wenn wir jetzt mit Jesus schon lange unterwegs sind, für uns manchmal fast inflationär ist, ist der erste Teil. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, uns versetzt in den Reich des Sohnes, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Das Abendmahl, das wir da einnehmen, werden wir jedes Mal irgendwo unter dem Aspekt einnehmen. Ich bin fehlerhaft, ich bin sündhaft, ich brauche Vergebung. Und das ist nicht nichts, das ist ja riesig. Also für mich ist das ein riesiger Teil von Jesus. Aber ich möchte auf das nicht so fest eingehen, wie auf die anderen Verse, die jetzt in diesem Bibeltext drin stehen. Und zwar heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, steht da im ersten Teil. Es heißt, dass Gott unsichtbar ist hier in der Bibel. Und da kann man jetzt drüber philosophieren oder weiß ich was auch immer. Aber keiner von uns kann Gott zeigen. Keiner hat ein Bild auf dem Handy, wenn man das irgendwo als Verwandter sagt, oh, schau, ich zeige dir mal meine Kinder. Und dann sagst du, schau mal, das haben wir gemacht in der Ferien, das Foto. Sichtbar, meine Kinder. Ich hätte Mühe, wenn meine Kinder unsichtbar werden. Manchmal hat man auch Freude, wenn sie nicht sichtbar sind. Aber meistens haben wir Freude, wenn sie sichtbar sind. Auch Gott steht da, er ist ein unsichtbarer Gott. Und mit dieser Unsichtbarkeit löst er eigentlich eine religiöse Not aus, weil man Gott nicht sehen kann, wirklich so dreidimensional. Und man hat auch nicht Fotos oder irgendetwas. Passiert mit uns Menschen, dass wir Bilder und Vorstellungen über Gott und Jesus machen, die nur in unserer Dimension entstehen. Und Gott wohnt ja in einer ganz anderen Dimension. Also sind unsere Bilder von Gott, wenn wir sie würden machen, einfach unsere Welt, unsere Begrenzung, wenn wir uns Gott vorstellen. Darum hat Gott im 2. Mose 20 in diesen 10 Geboten 3 bis 5 gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, macht ihr überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel und auf der Erde oder im Meer. Also du sollst nicht das Bild von mir machen, wie man das aus der Religionsgeschichte kennt oder aus der Religion, ja, wo irgendwelche Götzenbilder machen oder irgendwelche Abbildungen zum Gott darstellen. Aber weil man Gott nicht sieht, stehen wir in Gefahr, den Gott sichtbar zu machen. Auch wir als evangelikale Christen, ich weiss, es ist einfach bei uns, wir wollen unbedingt beweisen, zeigen, dass es Gott gibt. Und da machen wir alle möglichen Verrenkungen als Christen, um das zu machen. Also ich weiss nur vor Jahren mal eine Konferenz, wo sie dann obendran, wenn die Leute in die Anbetung aufgehoben haben, noch ein bisschen irgendwo so noch ein Lüftchen laufen lassen, oder? Zum sagen, spürst du den Heiligen Geist jetzt, wenn er weht, gell? Ah gut, der Mann ist dann nachher nie mehr in die Schweiz gekommen. Der hat dann noch andere Geschichten gemacht. Aber ich merke, wie wir so in der Versuchung sind, lass ich will den Gott zeigen. Natürlich mit Geschichten, die wir erlebt haben, wo wir gemerkt haben, Gebetserhörung, das ist auch gut. Aber Gott ist unsichtbar. Und es ist vielleicht unsichtbar, wenn du betest für irgendetwas und du bekommst keine Antwort über. Das ist eine doppelte Unsichtbarkeit, eine Schwierigkeit. Das ist eine grosse Schwierigkeit. Und ja, kann man nicht gerade auflösen. Und weil man Gott nicht sieht, kann man an Gott zweifeln. Und Zweifeln gehört zum Glauben. Ich bin einer der grösseren Zweifler. Und bin sehr dankbar, dass ich nach so vielen Jahren immer noch glaube und so gerne darüber predige. Aber ich bin ein Zweifler. Es hat mit der Unsichtbarkeit Gottes zu tun. Oder man kann Gott sogar lügen. Weil man sieht ihn ja nicht. Und das ist ja nichts Neues. In der Zeit, wo Jesus gelebt hat, sichtbar auf Erde, hat es damals ganze Haufen strömige Religiöse gegeben, die gesagt haben, ich bin der Messias. Folgt mir nach, da hat es ganz wilde Gruppen gegeben, die Gott sichtbar machen wollten, mit Wunder und Zeichen. Und die Jünger selber haben Gott gesehen. Ja, die haben die Sehnsucht gehabt. Ich glaube auch, wenn jetzt würde, was willst du gerne noch sehen in deinem Leben? Was willst du noch sehen in deinem Leben? Ich würde jetzt gerne, ich wäre gerne in New York mal, ja. Ich würde gerne auf dem Ground Zero, hätte ich gerne mal stehen, wo wir gestern gedacht haben, an den Anschlag vor 20 Jahren. Würde ich gerne dort sein. Aber wenn mir jemand würde sagen, du kannst Gott sehen, dann würde ich alles stehlen, ich würde Gott sehen. Ja. Also, weißt du, so richtig, so beweishaft sehen. Aber das ist der erste Jünger auch so gegangen, der Philippus, Johannes 14, 8. Wird genau das machen. Er sagt zu Jesus, er hat es noch gar nicht gecheckt, dass Jesus der Gott ist. Herr, zeige uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Zeig uns Gott und dann sind wir zufrieden. Und das ist vor allen suchenden Menschen der Herzenswunsch, die Begegnung mit Gott und das Sehen von Gott. Aber der Mann mit dem Hirntumor hat in seiner Geschichte ganz viele Suchmomente gehabt, wo er irgendetwas gesucht hat, wo ihm eine Antwort gibt. Im Prinzip war es die Suche nach Gott. Mehr brauche ich nicht. Der Herzschrei von uns Menschen. Und Jesus sagt ihm dann die Antwort, wo nachher steht, genau, ich bin so lange jetzt mit dir schon zusammen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Und jetzt sagt er, wer mich gesehen hat oder wer mich sieht, in der Luther übersetzt, sieht den Vater. Das gibt uns Gott. Die Erfahrungen, Gott zu erleben, sind zwar bei uns da, dass wir den manchmal direkt wie einen Himmel, der aufgeht und wir erleben Gottes Gegenwart und das Wunder. Aber das ist nur ein Bruchteil von dem, wer Gott ist. Und jetzt sagt Jesus, wer mich anschaut, wer will wissen, wie Gott ist, muss auf Jesus schauen. Und jetzt kannst du über Gott so viel philosophieren und alle möglichen Gedankengänge haben, wie du willst. Du wirst nie an ein Ziel kommen. Weil das Ziel liegt darin begraben, dass du Gott kennenlernst, wie er ist, indem du Jesus anschaust. Und Jesus anschauen kannst du nicht, weil er nicht sichtbar ist, nur in seinem Wort. Und in den Erlebnissen, die du machst, und durch den Heiligen Geist natürlich, wo auf Jesus hindeutet, wirst du das können. Aber wer wissen will, wie Gott ist, muss auf Jesus schauen. Der Hebräerbrief schreibt genau das Gleiche. Und das gefällt mir in der Bibel so. Gell? Das ist ja nicht irgendwo ein Text, der so irgendwo steht, sondern du findest immer wieder, die Texte passen zueinander. Hebräer 1,3, nur der Anfang. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Also wenn ich Jesus kennenlernen will, wenn ich Gott kennenlernen will, dann werde ich mich mit ihm beschäftigen. Und darum beschäftigen wir uns so gern mit Jesus. Ich lese gern die Evangelien. Da kommt mir Gott über, in seiner Barmherzigkeit und Liebe. Da lerne ich Gott kennen. Und wenn ich das nicht mache, dann lerne ich Gott nicht kennen. Dann bastle ich mir einen Gott, der aus meinen Gedanken ist und aus meinen Vermutungen, wo niemals werde ich stimmen. Also das ist der erste Punkt. Warum wir immer von Jesus reden, weil wir den Jesus kennengelernt haben in der Bibel und es abgefärbt hat auf unser Leben und wir auch Erlebnisse natürlich mit Jesus machen. Aber vielleicht ist genau der Punkt, warum wir vielleicht nicht von Jesus reden. Gell? Ich merke, wenn ich in meiner Umgebung, wo ich bin, von einer grösseren Macht rede, wo ja alle glauben, habe ich ein Nicken. Wenn ich heute Gott sage zu meinem Nachbarn, ich glaube an Gott, dann ist das noch einigermaßen legitim. Aber wenn ich Jesus sage, dann geht etwas Sonderbares ab. Ja, und das sagt Jesus ja selber. Oder? Er sagt, du kannst nicht ein bisschen sein. Du kannst nur für mich oder gegen mich sein. Matthäus 12,30 sagt er das. Er sagt dort, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und das merke ich immer, wenn ich Jesus sage, löst das Ganze etwas anderes aus. Weil er ist nicht grau, er ist schwarz oder weiß, er ist ja oder nein. Und das spürt man mit allen Fasern, aber uns ist der Fixstern gegeben, wo Jesus heisst. Und Sterndeuter damals, wo Jesus auf die Welt gekommen sind, haben einen Stern nachgefolgt und sind bei Jesus gelandet. Und was der Jesus ist, kommt jetzt in diesem Text hier vor. Da heisst es eben, ich kann da gar nicht alles bringen heute Morgen, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also in Jesus wirst du Gott kennenlernen. Niemand anders. Und dann heisst es, er ist der Erste vor aller Schöpfung. Der Erstgeborene im Luther, andere Übersetzungen sagen, der Erste vor aller Schöpfung. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, wer Jesus ist, die Person. Das heisst hier, der Jesus ist von Anfang an, da hat es noch gar keine Schöpfung gegeben. Also da hat es noch nichts gegeben, das war er. Präexistenz, sagt man dem. Der kommt von Ewigkeit her. Also bevor die Welt erschaffen worden ist, sichtbar und unsichtbare Welt, ist der Jesus gewesen. Das ist seine Bezeichnung, seine Qualität. Und das steht jetzt in dieser Bibelstelle. Aber das steht in x Bibelstellen. Und jetzt habe ich euch eine da rausgegriffen. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen viele Bibelstellen. Aber Micha 5,1, ja, Prophetie über Jesus kennt ihr aus der Weihnachtsgeschichte und jetzt wahrscheinlich. Und da heißt es eben, und du Bethlehem, also dort, wo Jesus geboren ist, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei und dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also das Qualitätsmerkmal von diesem Jesus muss sein, dass er nicht ein Teil von dieser Schöpfung ist, sondern außerhalb von dieser Schöpfung. Vor dieser Schöpfung schon war. Das heisst, durch ihn ist alles geschaffen worden und jetzt, was hier auf Erden ist. Für viele sagen, ja, Gott hat es geschaffen. Natürlich, Jesus ist Gott. Aber die Bibel sagt explizit, Jesus ist der Schöpfer von dieser Welt. Und hat vorher schon gelebt. Und das ist so eine Sonderstellung von dem Gott, dass er nicht Teil von unserer Welt ist. Viele Religionen sagen, Gott ist in allem und wir sind alles Gott und überall ist Gott. Nein, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, ich habe das von außen her geschaffen. Ich zeige euch nochmal eine Bibelstelle, Johannes 1, 1, vielleicht eine sehr bekannte Bibelstelle. Und hier wird, der Johannes schreibt genau das Gleiche, hier wird Wort für Jesus verwendet. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also man könnte jetzt auch Jesus einsetzen, am Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Ja? Und dasselbe war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch Jesus gemacht. Und eben von allem Anfang an. Einfach zum mal so erklären, wenn ich jetzt würde etwas machen, also jetzt, ich denke immer, vielleicht sollten wir noch ein Haustier haben, Judith, aber wir wollen keinen Hund und wir wollen keine Katze. Und ich laufe da im Westside immer bei dem Aquarium vorbei und denke, hey, ja, so ein Aquarium, oder die Fische, die, ja, die folgen immer, oder... Mit denen kannst du so gut reden, weil sie sagen nichts. ich kaufe mir so ein Aquarium kaufen und erschaffe jetzt so eine Unterwasserwelt. Ja? Dann mache ich das von außen. Ich bin nicht ein Teil vom Aquarium, sondern ich bin der, der das macht. Und ich kann aber jetzt nicht reinkommen in das Aquarium und mit diesen Fischen eins werden. Will ich jetzt auch nicht, aber ich habe das nicht. Ja? So ist das von Jesus. Er ist der außerhalb. Hat die Welt geschaffen, aber weil er Gott ist, ist er in die Welt hineingekommen. Hat sich ganz klein gemacht. Das ist nachher im 14. Vers von dem Johannesevangelium drin, oder? Das Wort wieder, eben Jesus, das Wort wird Fleisch, das wird kommt von außen inne und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen oder einzigen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Aber die Dimension von Jesus musst du mal einfach vorstellen. Ja? Wenn wir jetzt Jesus anbeten, dann beten wir Jesus an. Natürlich, weil der, der außerhalb ist, am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Aber wir beten ihn an, weil er die Dimension ist, die alles sprengt, oder? Wo unser Gottesbild so über den Haufen wirft. Oder? Weil er eine so eine Größe ist im Universum. Und jetzt leben wir in einer Welt, voller Esoterik, voller Menschen, die Engel arbeitet und weiß ich, was alles arbeitet und Steine arbeitet und weiß ich, was alles arbeitet. Wenn man das weiß, was hier in der Bibel steht, wer Jesus ist, dann merken wir, dass das alles nur Geschöpfe sind, die arbeitet werden. Und wir werden Schöpfer arbeiten, das ist Jesus. Ja, das ist ein ganz grosser Unterschied. Ja, Engel sind seine Geschöpfe. Und wenn nicht arbeitet werden, auch in der Bibel gibt es x Stellen von Engeln, die sagen, hey, stopp, mich muss nicht arbeiten, ich bin nur ein Geschöpf. Jesus ist der Schöpfer. Und wir denken an all die Kulte, die es gibt, auch im christlichen Bereich, wo man x Statuen umeinander trägt mit Heiligen, sind alles Menschen gewesen. Alles Geschöpfe. Alles Geschöpfe. Weil wenn eigentlich nicht arbeitet wird, nur Jesus wird arbeitet werden. Und es gibt noch etwas, was mich tröstet, ist, hey, wenn du Jesus an deiner Seite hast, hast du die grösste Macht vom Universum an deiner Seite. Ja, manche Leute haben manchmal Angst vor irgendwelchen Traumfängern. Wisst ihr noch, wo wir im Lalibela Gottesdienst hatten, in diesem halb esoterischen Raum, als Luther Traumfänger und Zeug. Und da habe ich manchen Christen reingekommen und hat gesagt, da müssen wir da nicht Angst haben. Dann sage ich, nein, also wenn der Jesus, der von Anfang an, also der Schöpfer von diesem Universum an deiner Seite, von was willst du denn noch Angst haben? Aber wir sind halt Menschen. Ich habe manchmal auch Angst und Zweifel. Also das ist der Grund, warum ich von Jesus rede. Weil das die Dimension ist, in unserem, wo alles sprengt. Ja? Schöpfer, von Anfang an präexistent. Und jetzt kommt das eben, in ihm ist alles geschaffen, haben wir gehabt. Und es heißt, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also Jesus ist nicht nur der Erste, der überhaupt existiert hat, sondern ist das Ziel, wo es darauf herläuft. Es gibt Offenbarung, ein Bibelvers, am Schluss der Bibel, wo wieder Jesus auftaucht, ich bin das A und O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Also er wird nicht nur der Anfang sein, sondern er wird auch der Letzte sein. Und er wird wiederkommen auf die Erde. Die Welt wird vergehen, die wird zusammengehen, die wird zerstört, entweder durch uns selber oder durch weiss ich was. Wird wieder neu werden, aber er wird kommen. Und jetzt heisst es hier, dass er das Ziel von allem Leben ist auf dieser Welt. Den Sinn vom Leben findest du nur in Jesus. Ich weiss, dass wir alle möglichen Sinnsuchenden sind. Ja, suchen den Sinn, ich weiss, ich was mal in meinem Schrebergarten und so ist alles okay. Aber grundsätzlich der Boden ist, der Sinn ist Jesus. Und wenn wir Menschen zu Jesus einladen und rufen, dann will ich sie nicht einladen für ein besseres moralisches Leben. Sondern ihnen zeigen, das Ziel ist Jesus in deinem Leben. Der Sinn ist Jesus. Die Grundlage von dem ist Jesus. Und ich erlebe das, wenn Menschen zum Glauben finden, habe ich das schon viel gehört, dass die gesagt haben, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich irgendwo daheim angekommen. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt ist das so eine Grundlage. Ich bin im Ziel. Und das ist mir auch so gegangen, oder? Das ist dem Mann so gegangen, da von St. Gallen. Er hat noch vieles nicht gecheckt und so, aber viel, ich spüre das. Ich bin wie der verlorene Sohn, der zum Vater kommt. Ich bin daheim. Das gibt unserem Leben ganz viel Sinn. Und wir leben in einem Umfeld, in, liebe Leute, wo all das verloren hat. Und vielleicht geht es aus von den 90er Jahren, und ich bringe jetzt euch da einen Sänger, wie heisst er, Kurt Cobain. Es heisst wahrscheinlich auf Englisch nicht Kurt, aber er heisst Kurt. Wie sagt man auf Englisch Kurt? Kurt. Kurt Cobain. Der Sänger von Nirvana, der hat sich 1994 ein Gewehr an den Kopf gesetzt und sich verschossen. Ein riesen talentierter Musiker mit einem gewaltigen Album. Das Album hat geheißen, wie hat es geheißen? Nevermind. Vielleicht habt ihr das noch im Kopf, so ein Baby unter Wasser, das schwimmt, Nirvana, Nevermind. Heißt so viel wie, mach dir keine Gedanken. Hat dann der Michael Jackson vom Thron von der Hitparade gestoßen und hat das Nevermind, das Lebensprogramm von dem Mann und von dieser Band. Mach dir keine Gedanken, es hat eh keinen Sinn. Es löst sich eh alles auf. Und darum hat die Gruppe auch Nirvana geheißen. Und Nirvana kommt aus dem buddhistischen Denken. Und Buddhismus heisst eigentlich nichts. Es löst sich alles im Nichts auf, oder? Und versteht ihr, wenn ab den 90er Jahren, würde ich sagen, ist unsere Gesellschaft von Nirvana geprägt. Von dem sinnlosen Nichts. Und wo er sich dann verschossen hat, weil das Leben sinnlos ist, haben das viele ihm nachgemacht, haben sich auch noch verschossen. Und ich erlebe seitdem eine Tendenz, dass unsere Gesellschaft jeglichen Sinn verloren hat und den Sinn sucht in allen möglichen Weltveränderungsdingen, die gut sind. Aber der Sinn ist Jesus. Der Sinn ist einfach Jesus. Und die Botschaft von dieser Sinnlosigkeit von unserer westlichen Welt vor allem hat uns unterspült. Mit einem sanften Buddhismus, wo du schauen kannst, wie alle sich ins Nichts entleeren. Und dabei sagt Jesus, alles was lebt, ist eigentlich zu mir hergeschaffen. Und nicht von mir weg. Und ich merke, wie wir Christen unterspült werden, weil wir vielleicht keine Ahnung mehr haben, wer Jesus wirklich ist. Was er der Sinn vom Leben ist. Und wisst ihr, darum ist es heute so wichtig, von dem Jesus zu erzählen. Ja, den Menschen zu sagen, wer der Jesus ist, nicht eine religiöse Figur mit blonden, langen Haaren, vielleicht hat er blonde Haare gehabt, ich weiß es nicht. Sondern das ist die Person vom Universum, die wir zu tun haben. Und wisst ihr, im Moment, Daniel, jetzt machen wir uns, ich mache mir Sorgen um unsere Gesellschaft. Auch um uns Christen manchmal, wenn wir uns über all die Themen, die uns entzweien, sei es Klima, Ernährung und Corona im Moment im Mittelpunkt, aber es wird wieder Wechselsthema. Mir tut es Hände weh, dass ganze Gemeinden sich spalten wegen diesem Thema. Es tut mir mega weh. Nicht nur Gemeinden, ganze Familien geht den Graben durch, weil die einen sind für Impfen, die anderen sind nicht für Impfen, die anderen sind für das Zertifikat, die anderen sind gegen das Zertifikat. Ich weiß nicht, was alles. Das darf uns nicht trennen. Das darf uns nicht trennen. Wir haben Schwierigkeiten, mit dem umzugehen. Wir werden unterschiedliche Meinungen haben. Ihr wisst, ich bin ein Impffreund. Und du bist es vielleicht nicht, egal. Das darf uns nicht trennen. Wir sind eins in Jesus, weil wir alle auf ihn zugehen. Und es kann nicht sein, dass wir als Gemeinde Umweltschutz, Ernährung und Corona als Hauptthema haben. Sondern Jesus ist das Hauptthema. Jesus ist das Hauptthema. Und darum werden wir nachher das Abendmahl auch nehmen. So in dem, hey, egal, wir werden jetzt mit dem Zertifikatsgestürm als Gemeinde, wir als kleine Gruppe sind da. Halleluja. Wir fliegen unter dem Radar von diesen 50er. Aber wir können jetzt einführen, oder? Das Zertifikat hier auch. Dann könnten wir alle ohne Maske singen. Und ohne Maske sein. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir Frieden wollen. Also die einen müssen irgendeinen Preis zahlen, immer. Aber wir leben nicht für Corona und für andere Sachen, sondern wir leben für Jesus, liebe Leute. Er ist das Zentrum der Geschichte. Wir haben mit einem Pastor über das geredet, an unserer Retreat, und hat gesagt, hey, das macht mir so Mühe, diese Spannung. Und dann hat er mir gesagt, lass, es wird mal einen Moment geben in der Weltgeschichte. Und die hat mit Jesus zu tun. Und sie wird eine Zweiklassengesellschaft einführen. Ein Mensch von Jesus stehen, zählt nicht das Zertifikat von Corona oder sonst ein Ausweis oder ein Länderausweis, sondern es gibt dann nur, bist du geimpft mit Jesus oder nicht. Oder? Und hey, das wäre eigentlich unser Auftrag, den Menschen zu sagen, Jesus rettet dich von dem Moment, wo das Gericht kommt. Das ist Abendmahl, er hat sein Blut vergeben für unsere Sünden, dass wir können von Gott bestehen, einmal, wenn das Gericht kommt, wenn Jesus als Richter wiederkommt. Steht auch in der Bibel. Und darum soll unser Auftrag sein, nicht jetzt als Gemeinde, nicht, man kann natürlich über die Themen diskutieren, man kann kämpfen für, gegen und weiss ich was alles, ist alles legitim. Aber wir als Gemeinde wollen Jesus verkünden und nicht etwas anderes. Jetzt habe ich mich gerade ergeistert. Also es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Hey, es läuft alles auf den Jesus aus. Er ist die Person. Und wir werden das jetzt nachher im Abendmahl einfach miteinander feiern. Es gibt ja noch viel mehr Punkte, wo ich gar nicht jetzt will weitergehen, weil es einfach zu viel wäre. 1. Timotheus 6 heißt, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und da steht, er treibt alles durch sich, sein Wort. Hebräer 1,3, nochmal zum Schluss. Er ist der, der alles treibt. Und ich muss mich nicht, ich kann kämpfen für alle möglichen Sachen auf dieser Welt. Das ist tiptop. Und nochmal, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus ihn auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Und jetzt durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Ist es so ein Satz? He? Jesus sichert den Bestand vom Weltall. He? Also nicht du und nicht ich. Und gell, wir können uns einsetzen für alles Gute auf der Welt. Halleluja, ist unser Auftrag, die Welt zu erhalten. Aber er macht, wenn er macht, zack, ist alles vorbei. Er hat unser Leben in der Hand. Das ist Jesus. So gewaltig ist Jesus. Und wenn wir ihn jetzt nur auf, ich sage jetzt nicht nur aufs Kreuz, reduzieren. Ich meine, diese Person ist dann am Kreuz gestorben, um dich versöhnen mit Gott, um dir alle Sünden wegzunehmen. Das ist nicht irgendetwas. Das ist eine unglaubliche Person. Und die werden wir jetzt anbeten. Ja? Also eben der Jesus, der durch sich Macht, Wali, Wort den Bestand vom Weltall erhaltet, hat sein Leben geopfert, um dir zu zeigen, ich liebe euch. Ich habe geschaffen als Gegenüber, ich liebe euch. Und er ladet euch ein an den Tisch, wo eine Symbolik ist, wo, wenn man diese Dimension sieht, einfach ein anderer Punkt ist und nicht nur reduziert auf, ah, jetzt hast du gestern wieder gelogen, weiss ich, es gemacht. Ja, Jesus vergibt dir das. Ja. Es ist zu wenig. Sondern diese Person, Jesus, will mit dir Gemeinschaft haben und hat dafür alles gegeben. Da lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Vielleicht auch zum ganz neu sagen, Jesus, hey, Jesus, wow, ich möchte dir wieder ganz neu nachfolgen. Ich möchte einfach dir nachfolgen, weil er erkannt hat, du bist der Anfang und das Ende, du bist das Ziel. Und du willst mit mir Gemeinschaft haben. Der Daniel wird jetzt vorkommen und ich bete noch für das. Und kommt einfach selber vor, holt euch Brot, Wein, Traubensaft und genießt das. Wir werden dann in der Mitte einfach so eine freie Arbeitungszeit haben, wo wir in eigenem Wort Jesus arbeiten können. Ich danke dir, Jesus, für die Offenbarung, die du hast gegeben, wie die Welt entstanden ist und wo sie hergeht. Und ich danke dir, dass du in dieser grenzenlosen Größe dich so klein gemacht hast, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Herr, und wenn du für mich am Kreuz gestorben bist, du, der alles geschaffen hat, der alles dreht und hebt, wenn du am Kreuz gestorben bist, um mir zu vergeben, dann ist das für mich sehr berührend. Und ich weiss, hey, das hat so eine Kraft. Und ich bitte dich jetzt um so einen Kraftmoment, wenn wir es Abendmahl nehmen, Herr, dass wir ja, könnt loslassen und dir vertrauen. All das, was unseren Herzen auch Angst macht und Kummer, was momentan abläuft in unserer Gesellschaft. Jesus, hey, wir gehen mit dir durch die Zeit durch und wir wissen, es kommt gut mit dir. Danke dir für das Brot, das symbolisiert, dass du deinen Leib hast. Danke dir für den Traubensaft, der symbolisiert, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung der Sünde. Wir beten dich an. Amen.